mich super nett hier begrüßt. Genau, ihr könnt es auch noch ein zweites Mal spielen, aber ich glaube, das passt soweit. Bevor ich mich gleich vorstelle, würde ich gerne mit euch einmal den Predigttext lesen. Und der steht in Psalm 23, den kennt ihr alle gut. Und ich lade euch einfach ein, zusammen zur Textlesung einfach mal aufzustehen und Gottes Wort nochmal auf euch wirken zu lassen. Ihr dürft euch gerne kurz einen Moment Zeit nehmen, vielleicht nochmal durchatmen und euch vielleicht auch mit einem ganzen Gedanken im Inneren auf Gott ausrichten. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Und auch wenn ich wandere im finsteren Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest einen Tisch vor mir im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Amen. Könnt ihr euch gerne setzen. Ihr dürft euch gerne setzen. Genau, ich stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist Benjamin Kochmann, ich komme aus Dülmen. Ich bin der Schwager von Jakob Grundmann, der eigentlich heute hier predigen sollte. Und irgendwann in der Woche hat er mich angerufen und gefragt, Benni, kennst du vielleicht jemanden und hättest du Zeit einzuspringen? Genau, ich ganz kurz zwei Sätze zu mir. Ich bin verheiratet mit Anna, wir kennen die Gemeinde hier in Borken so ein bisschen. Wir haben früher mit der Jugend sehr, sehr viel mit der Borkener Jugend zusammen gemacht. Mal haben die uns besucht, mal wir die. Und von daher ist es total schön, hier zu sein. Und ich habe noch eine andere schöne Erfahrung, die ich in Borken gemacht habe. Ich habe 2 Jahre lang mein Referendariat hier gemacht, ziemlich in der Nähe, am Remigianum. Von daher bin ich da jeden Tag 2 Jahre lang hier hingefahren und wieder zurück. Und von daher, genau, denke ich gerne an Borken zurück und freue mich, mal wieder hier zu sein. Psalm 23. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung mit dem Psalm 23 ist. Ich erzähle euch kurz meine. Als ich 4 Jahre alt war, hat mich mein Papa jeden Tag ins Bett gebracht und mir eine Geschichte erzählt, abends zum Einschlafen. Und danach haben wir zusammen einen Teil eines Psalms gebetet. Mein erster Psalm war Psalm 23. Und es war auch der erste Psalm, den ich dann ziemlich schnell auswendig konnte. Und seit 26 Jahren, jetzt dürft ihr rechnen, wie alt ich bin, trage ich diesen Psalm in meinem Leben mit mir herum. Ich muss aber gestehen, dass dieser Psalm ganz lange nicht mehr für mich war als so ein kitschiges Gedicht. Ein Bild von Gott, Gott ist dein Hirte, du bist sein kleines Lämpchen. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt hier mit dem Anmachen. Ah, da. Genau. Und für mich ging es ganz oft nicht mehr als dieses kitschige Bild, Jesus und ich sitzen im Sonnenuntergang, ich bin das kleine Schäfchen. Eigentlich war es nicht mehr als ein kitschiges Bild direkt aus dem Wachturm. Das Problem ist für mich gewesen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Schafen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mache mal ein paar Testfragen, ob ihr Schafprofis seid. Erste Frage wäre, wie alt werden Schafe? Da fängt schon an. Bei mir, ich muss das nachgucken, 10 bis 12 Jahre im Durchschnitt. Ja? Bei den anderen beiden Fragen, sind sie Wiederkäuer? Richtig, da jemand kennt sich aus, genau. Dann, was ist überhaupt, abgesehen von Wolle, der landwirtschaftliche Nutzen von Schafen? Ich konnte es lange nicht benennen. Jemand weiß es.
Ich weiß es nicht genau. Ich vermute einfach, das sind praktische Rasenmäher. Die kann man wunderbar einfach auch in den Garten stellen und dann fressen die einfach den ganzen Rasen.
Ja, genau. Ungefähr so habe ich mir das auch vorgestellt. Ein Teil davon ist auf jeden Fall auch richtig und wir finden uns heute nochmal raus. Aber vielleicht geht es euch auch so, dass ihr eigentlich viele Jahre lang so ein nutzloses Gedicht mit euch herumgetragen habt. Genauso gut habe ich mir irgendwann gedacht, hätte ich die Betriebsanleitung von meinem Toaster zu Hause auswendig lernen können, hätte es mir genauso viel gebracht, als dieses Gedicht mit mir rumzuschleppen, weil es so wenig hilfreich für mein Leben war. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Nachfolgern von Jesus, dass wir vom Kopf her all die Informationen kennen, über dass Gott unser Hirte sein möchte, dass wir seine Schafe sind. Aber in unserem Alltag, in unserem Herzen, in unserer Realität kommt das überhaupt nicht zum Ausdruck, weil wir es nicht verstanden haben, weil uns das Thema vielleicht fremd ist. Und trotzdem wählt der Autor dieses Psalms David, der Schafhirte war und später der König von Israel, zur Beschreibung seiner Gottesbeziehung dieses Bild. Ich bin ein Schaf, Gott ist mein Hirte. Und Jesus wählt dieses Bild ja ebenfalls. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Und weil wir im 21. Jahrhundert vielleicht nicht mehr so landwirtschaftlich unterwegs sind, selbst hier im Münsterland viele Leute in ihrer Stadt leben, keine Ahnung mehr haben von Schafkunde, brauchen wir ein bisschen Nachhilfe, um zu begreifen, warum zum Himmel, könnte man sagen, Gott uns immer wieder mit Schafen vergleicht. Wenn ihr das Video seht, könnte man sich doch eigentlich beleidigt fühlen danach. Wir müssen begreifen, warum Gott für seine intime, ganz besondere Beziehung zu uns das Bild vom Hirten anbietet, um das selbst zu erleben, dass Gott mein Hirte ist. Deshalb ist mein Plan heute mit euch folgendes. Wir gehen durch diesen Psalm durch. Zuerst gibt es immer ein ganz bisschen Hintergrundinfos zu den Schafen. Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern stammt aus der Beschreibung von Philip Keller, einem Schafzüchter aus Ostafrika und später Agrarwissenschaftler in Toronto. Und danach schlagen wir so ein bisschen die Brücke zu uns und schauen, was dürfen wir als Lehrlinge von Jesus aus diesem Psalm lernen. Und abschließend lade ich euch ein, so eine kleine Gebetsmeditation zu machen, in der wir diesen Psalm nochmal über uns beten wollen, um diese Realität des guten Hirten in unserem Leben wachsen zu lassen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ein ganz kurzes Vorbemerkung noch zu den Psalmen. Wir finden ja diesen Psalm in den Psalmen und die Psalmen sind kein theologisches Lehrbuch. Es ist keine Betriebsanleitung, sondern es ist das Gebetsbuch der Bibel. Und Gebete sind bekanntlich dazu da, um sie zu beten. Das ist vielleicht ein seltsamer Satz, aber sie sind nicht dazu da in erster Linie, um sie zu studieren. Was wir also hier gerade machen, ist nicht der eigentliche Zweck des Psalms, mehr über den Psalm zu lernen. Ein Roman, eine Geschichte studiert man nicht, man taucht in sie ein. Eine Betriebsanleitung singt man nicht, sondern man handelt danach. Und genauso lade ich euch ein, diesen Psalm zu eurem Gebet zu machen. Und das Zweite ist, dass Psalmen ziemlich rohe Emotionen sind. Es sind keine geschliffenen, theologisch perfekten Texte. In den Psalmen finden wir folgende Emotionen. Neid, Hass, Angst, Zweifel, Rachegedanken. Ich lese euch einfach ganz kurz, bevor wir in diesen Psalm einsteigen, einen anderen Psalm vor, einen Ausschnitt, wo ihr das findet. Und ihr könnt euch mal überlegen, ob ihr das so hier vor der Gemeinde oder zu Hause euch trauen würdet, das zu beten. Einen Moment. Da betet David folgendes. Also über seine Feinde betet er das zu Gott. Gott, die Augen meiner Feinde sollen blind werden, dass sie nicht mehr sehen. Ihre Hüfte lass ausrenken. Gieß Ungnade über sie aus, dass dein grimmiger Zorn sie hier ergreife. Ihre Wohnstätte, also ihr Haus, soll verwüstet werden, dass niemand dort mehr wohnt, und lass sie aus einer Schuld in die andere fallen, damit sie nicht kommen zu deiner Gerechtigkeit. Ich glaube, wenn jemand hier von uns so ein Gebet sprechen würde, dann würden bestimmt nachher noch ein paar Leute Gesprächsbedarf haben. Aber stellt euch das vor, die Psalmen sind Worte, die aus dem tiefsten Herzen kommen. Und wir versuchen, glaube ich, ganz oft, unsere Gebete theologisch einmal zu schleifen. Fromm, wasserdicht zu machen. Alles wird vorgefiltert. Ich habe früher gedacht, ich muss die richtigen Worte finden. Und wir verpassen dabei, glaube ich, eine Sache. Und zwar, dass Gott uns gerade da begegnen will, in unseren Emotionen, wo wir gerade sind. Nicht da, wo wir als frommer Überchrist meinen, sein zu müssen, was wir schon als Gefühle haben müssten. Und deshalb meine Einladung auch heute an dich. Bete das, was du hast, nicht das, was du meinst, haben zu müssen. Denn dann wird dir Gott begegnen. Genau. Von daher, lass uns mal einsteigen in den Psalm. Wir schauen mal auf den ersten Vers. Da spricht hier ein Schaf, und zwar folgendermaßen. Dieses Schaf sagt folgendes: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Die erste Info, die ich euch über Schafe mitgeben möchte, ist folgende. Schafe überleben nur dann, wenn sie einen Hirten haben, einen Kümmerer, einen Pfleger. Es sind erstmal keine Wildtiere, es sind Zuchttiere. Das bedeutet, wenn Schafe sich selbst überlassen sind, dann sterben sie in kürzester Zeit. Sie brauchen jemanden, der ihnen alles gibt, was sie zum Leben brauchen. Schafe haben keine Möglichkeit, sich selber zu verteidigen. Sie haben kein Gespür, welche Pflanze ist essbar, welche ist giftig. Sie haben keinen guten Orientierungssinn, kein gutes Sehvermögen, kein gutes Gleichgewicht, keinen Instinkt, wo man Wasser oder Gras findet. All das muss der Hirte für sie bereitstellen. Sonst verenden sie. Und er tut es mit Aufopferung Tag und Nacht. Und hier sagt ein Schaf, mir wird nichts mangeln, denn ich habe einen Hirten. Gleichzeitig, das merke ich in meinem Leben auch, aber Schafe haben das auch, diesen Drang, immer nach dem Gras auf der anderen Seite zu suchen, das woanders grüner ist. Und Philipp Keller beschreibt das ganz schön, dass er ein Mutterschaf mal hatte, was immer am Zaun entlang gelaufen ist, obwohl seine Weiden grün waren, so ein Zaunschleicher. Es spielte gar keine Rolle, auf welchem Stück Weide dieses Schaf unterwegs war. Es lief am Zaun entlang oder an der Küste und guckte, wo ist hier ein Schlupfloch? Und egal wie gut das Gras war, das Schaf war nie zufrieden und oft zwängte es sich durch ein enges Loch im Zaun, um sich dann auf einem dürren Stück Gras oder vielleicht bei gar keinem Gras wiederzufinden. Aber es lernte nicht aus seinen Erfahrungen und schlich immer wieder um den Zaun herum. Das ist vielleicht in der Natur der Schafe, immer wieder zu schauen, wo geht es mir noch besser als jetzt. Deshalb ist es so besonders, dass der Hirte David hier einen Psalm über ein Schaf schreibt und sagt, dieses Schaf sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das bedeutet ja, dass das Schaf erlebt hat, dass es einen Hirten hat, der wirklich mit allem für es sorgt. Es ist einem Hirten begegnet, der es vollkommen zufrieden gemacht hat. Vielleicht steht es am Zaun und erzählt einigen Nachbarschafen auf der anderen Weide ganz stolz, wie gut es es hat. Und sagt, der Herr ist mein Hirte, ich gehöre ihm. Und es steckt ein Stolz, eine Zufriedenheit in ihm. Denn es hat erkannt, mein Hirte ist genug. Er ist alles, was ich brauche. Seine Nähe ist genug. Und genau das fühlt David hier, wenn, obwohl er viele Entbehrungen erlebt hat. Wenn ich Gottes Nähe erlebe, schaue ich nicht nach rechts und links. Woanders gibt es nichts Besseres. Und ich kenne so viele Menschen und auch viele Christen und mir geht es selber auch so, ich bin oft auf der Suche nach dem grüneren Gras. Nach dem Upgrade, nach dem besseren, dem komfortableren Leben. Und ich glaube, der Grund ist, weil ich mich nie getraut habe, mich ganz zu 100% auf Gott zu verlassen. Weil ich und viele andere auch an Gott zweifle als Hirte und nicht so David. Er erkennt hier an, ich gehöre dem Herrn. Einfach, weil ich Gegenstand seiner ausdrücklichen Liebe und Zuneigung bin. Du, Herr, bist wirklich der gute Hirte. Und der gute Hirte gibt sogar sein Leben für seine Schafe. Ich möchte euch einen ganz kurzen Ausschnitt von Philipp Keller vorlesen, der schreibt, wie er seine allererste Schafherde bekommen hat. Er schreibt Folgendes. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich bei Beginn meiner Schafzucht die Frage des Preises für die zu erwerbenden Mutterschafe von großer Wichtigkeit fand. Die Schafe konnten nur in meinen Besitz übergehen, wenn ich in harter Währung für sie zahlte. Mit dem Geld, was ich mir unter schweren Jahren voller Arbeit, mit meinem Blut, mit meinem Schweiß und meinen Tränen unter Aufbringung aller Kräfte erworben hatte. Als ich diese erste kleine Herde erwarb, erkaufte ich sie mir buchstäblich mit meinem eigenen Körper, dem ich vorher alles abverlangt hatte. Aus diesem Grund behielt ich stets das merkwürdige Gefühl, dass die Schafe in Wahrheit ein Teil von mir waren und ich ein Teil von ihnen. Eine innige Vertrautheit war die Folge, die der oberflächliche Betrachter vielleicht gar nicht bemerkte. Aber diese 30 Mutterschafe schienen mir überaus kostbar. An dem Tag, an dem ich sie kaufte, wurde mir aber auch klar, dass jetzt ein langer Prozess beginnen würde. Wenn sie wachsen und gedeihen sollten, würde ich als der Besitzer immer wieder mein Leben für sie einsetzen müssen. Und wir schauen jetzt mal einfach weiter, wie dieses Schaf auf seinen guten Hirten blickt. Psalm 2 sagt, er lagert mich auf grünen Auen und führt mich zu frischem Wasser. Schafe haben eine seltsame Angewohnheit. Und zwar ist das Folgende so, hier steht, lagert mich auf grünen Auen. Es ist fast unmöglich, ein Schaf dazu zu bringen, sich hinzulegen. Ich weiß nicht, wenn ihr das heute mal versuchen würdet, irgendwo hier auf den Bauernhöfen. Es ist richtig schwierig, denn es müssen vier Bedingungen erfüllt sein, dass ein Schaf sich hinlegt. Erstens, es ist so, dass die sehr, sehr furchtsam sind und deshalb eigentlich müssen Schafe frei von jeder Angst sein. Wenn es irgendwo Unruhe gibt um sie herum, dann können sie nicht zur Ruhe kommen. Zweitens, Schafe haben einen Herdentrieb und wenn irgendwo Spannungen zwischen den Schafen sind, dann legen sie sich nicht nieder und erst müssen diese Spannungen beseitigt werden. Drittens, Schafe werden oft von Fliegen belagert und solange diese Quälgeister nicht weg sind, können sich Schafe nicht entspannen. Und viertens können sich, das ist glaube ich der offensichtlichste Grund, Schafe nicht hinlegen, sobald sie Hunger haben. Sie müssen also vollkommen gesättigt sein, sonst legen sich hungrige Schafe nicht hin. Und es ist, glaube ich, sehr bezeichnend, wenn man die Parallele zu uns schlägt, dass der Hirte all diese Zustände beseitigen muss. Vielleicht geht es dir ähnlich, aber in meinem Leben entdecke ich all diese Aspekte auch. Ich habe auch oft die Fragen nach der Zukunft, die Sorgen, die Furcht. Gerade hatten wir von Angststörungen gehört. Ja, sowas in die Richtung. Ich glaube, wir alle machen uns Sorgen. Und die Frage ist, glaubst du, dass dein Versprechen an Gott ist, dass Gott derjenige ist, der all das beseitigen möchte? Deine Furcht, dass er sie ernst nimmt und beseitigen will? Glaubst du, dass Spannungen, die zwischen dir und Menschen bestehen, vielleicht schon lange her, vielleicht sogar mit Leuten, die dich in deiner Kindheit geprägt haben, deinen Eltern, was auch immer es ist, oder Leute heutzutage, diese Spannungen dich nicht mehr beschäftigen werden, sondern dass du dich eines Tages ruhig hinlegen darfst, weil Gott zwischen euch steht und bei euch ist und sie beseitigt? Glaubst du, dass deine Gedanken, die wie solche Fliegen, wie Quälgeister dich belasten, irgendwann zur Ruhe kommen? Dass Gott das Versprechen an dich ist, dass er das schon heute tun will. Und das Letzte auch, glaubst du, dass er dich mit allem versorgt, was du brauchst, hungrige Schafe, dass du kein hungriges Schaf mehr bist? Ihr müsst euch das so vorstellen, vielleicht kennt ihr dieses Bild, also grüne Weiden gibt es ja hier im Münsterland genug, aber in Palästina, wo dieser Psalm geschrieben wurde, eben nicht. Und ich habe mir das gefragt, wenn dort eine Gegend eher wie so nach einer Wüste aussah oder Steppe, dann hat es unheimlich viel gekostet, dieses Land in grünes Land zu verwandeln. Ich habe euch einfach mal hier ein Bild von einem Golfplatz mitten in der Steppe in Arizona mitgebracht, in den USA. Stellt euch vor, ihr müsstet dieses Land alleine bewirtschaften und sagen, so, ihr habt 2 Jahre Zeit, da aus der Wüste muss jetzt ein Golfplatz werden. Viel Spaß! Und ungefähr diesen Aufwand mussten sich Hirten und müssen sich Hirten in den nahöstlichen Regionen heute auch machen, um ein Land grün zu kriegen, damit die Schafe satt werden. Es müssen Bewässerungssysteme angelegt werden, Steine weggeräumt werden, es müssen giftige Pflanzen ausgerissen werden, es müssen Hecken und Zäune angelegt werden, damit wilde Tiere nicht drumherum kommen. Es müssen Bäume gepflanzt werden, damit genug Schatten ist. Es ist unheimlich viel Arbeit, grün zu leisten. Und dieses Schaf sagt jetzt hier, er lässt mich lagern auf grünen Wiesen. Das bedeutet, der Hirte hat unheimlich viel Aufwand betrieben, um für dieses Schaf zu sorgen und es zu stillen Wassern zu führen. Und meine Frage an dich heute ist auch, glaubst du das, dass dein Hirte unheimlich viel Aufwand jeden Tag betreibt, um dir eine grüne Wiese zu bauen, damit du ruhig wirst? Nicht nur, dass du irgendwie irgendwann im Himmel sein wirst, sondern dass du jetzt Frieden mit Gott hast und in Frieden leben darfst. Zweiter Vers. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in den Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Ich möchte euch ein weiteres Bild mitgeben, was die Schafe ausmacht. Denn Schafe haben ein Problem, sobald sie sich einmal hingelegt haben. Denn wenn sie vollkommen entspannt sind, haben sie keinen guten Gleichgewichtssinn. Und dann legen sie sich so auf die Seite und fangen an, sich vollkommen entspannt zu fühlen. Und sobald sie das tun, kriegen sie Panik, weil dass sie nicht auf den Rücken rollen. Fangen an, mit den Beinen in der Luft zu rudern und fallen auf den Rücken und können sich nicht wieder aufsetzen. Das heißt, sie liegen wie ein toter Käfer auf dem Rücken. Und wenn sie nicht jemand aufrichtet, dann schaffen sie es nicht alleine. Und auch kein anderes Schaf könnte ihnen dabei helfen. Das Problem ist, dass das relativ gefährlich für Schafe ist, denn sobald sie auf dem Rücken liegen, bilden sich in den Pansen, in dem Magen Gase, die toxisch sind und innerhalb von wenigen Stunden kann das Schaf verenden und sterben. Zuerst nimmt die Blutzirkulation ab und dann am Ende verendet das Schaf. Und deshalb ist es dem Hirten unheimlich wichtig, immer wieder zu gucken, fehlt ein Schaf? Es könnte ja gerade irgendwo auf dem Rücken liegen und er muss es aufsammeln. Und interessanterweise, dieses Wort erquickt ist im Deutschen nicht ganz so passend übersetzt, denn wir haben im Hebräischen ein Wort, das sowas wie umkehren bedeutet. Ja, das ist auch das Wort, ich kehre um zu Gott, oder ich kehre um, das Wasser kehrt um und ändert seine Richtung, oder eben auch umwenden, zurückbringen. Ihr müsst euch also vorstellen, dass der Hirte hier oder das Schaf hier sagt, er wendet meine Seele um. Er stellt mich wieder auf die Füße sozusagen. Und Philipp Keller schreibt das hier ziemlich passend zu dieser Situation, dass er plötzlich das Gefühl hatte, ein Schaf fehlt. Er schreibt Folgendes. Immer wieder verbrachte ich Stunden damit, nach einem einzigen weggelaufenen Schaf zu suchen. Oft fand ich es irgendwo in der Ferne liegen, hilflos auf dem Rücken. Dann rannte ich schnell los, so schnell ich konnte, um meinem Schaf zu helfen, denn jede Minute war kostbar. In meinem Herzen stieg dabei ein gemischtes Gefühl von Angst und Freude auf. Angst, dass es vielleicht zu spät sein könnte. Freude, dass ich es überhaupt gefunden hatte. Sobald ich das auf dem Rücken liegende Schaf erreicht hatte, war mein erster Gedanke, schnell aufheben. Sanft rollte ich das Tier auf die Seite. Dadurch wurde der Druck durch die Gase im Pansen etwas gelindert. Lag das Schaf schon länger dort auf dem Boden, musste ich es aufheben, um es auf den Rücken stellen zu können. Ich stellte mich dann mit gespreizten Beinen über das Schaf, hielt es aufrecht und massierte ihm die Beine, um die Blutzirkulation wiederherzustellen. Das dauerte einige geraume Zeit. Versuchte das Schaf dann wieder zu laufen, taumelte es oft hin und strauchelte und brach erneut zusammen. Während der ganzen Zeit, solange ich mit dem verunglückten Tier arbeitete, redete ich liebevoll auf es ein. Wann wirst du es endlich lernen, auf deinen eigenen Beinen zu stehen? Ich freue mich ja so, dass ich dich diesmal gefunden habe, du Schlingel. So und so ging die Unterhaltung weiter, voller Liebe und Mitgefühl. Langsam gewann das Schaf wieder sein Gleichgewicht und konnte nach und nach wieder besser gehen. Schließlich sprang es davon und gesellte sich zu den anderen. Dass alle Angst und alle Todesfurcht waren verflogen. Und ich möchte euch dieses Bild mitgeben für euch, für eure Seele. Für das, was euren inneren Menschen angeht. Wenn ihr es heißt, er erquickt meine Seele. Das bedeutet, dass da jemand ist, der sehr, sehr, sehr wohl um euer Inneres sich sorgt. Und ich glaube, wir Christen, gerade in der evangelikalen Prägung, in der viele von uns groß geworden sind, meinen, dass Gott ärgerlich ist, vielleicht sogar wütend ist, wenn eins seiner Kinder strauchelt. Vielleicht ist das irgendwann dir in deiner Kindheit mitgegeben werden, dass du, wenn du in einen geistlichen Engpass gerätst, dass zumindest eine Augenbraue Gottes hochgezogen ist. Und es stimmt einfach nicht. Wenn Jesus hier das Bild des guten Hirten nimmt, dann zeigt er dir, dass er sein ganzes Wesen, sein ganzer Blick dir gegenüber voller Mitgefühl ist. Für die Menschen von uns, die sich irgendwie in sich selbst verloren haben, wo ich oder du auf dem Rücken gelandet bist. Und es gibt nichts Lieberes, was Gott tut, als dir sein Mitgefühl zu zeigen, dich wieder zu massieren und deine Seele zu massieren, dein Balsam für deine Seele zu sein, dir zu Hilfe zu eilen. Und genauso eilt er dir und mir teilnahmsvoll zu. Er leitet mich auf den Pfaden der Gerechtigkeit. Schafe haben noch ein Problem. Sie sind nämlich auch noch Gewohnheitstiere. Wenn ein Schaf Rasenmäher spielt, so wie das gerade hier gesagt wird, dann grasen sie immer an derselben Stelle, wenn man sie nicht zwingt, es woanders zu tun. Soweit, dass ganze Regionen von Schafen verwüstet werden, weil sie immer dieselben Pfade laufen, immer dieselben Weideregionen besuchen und das Gras irgendwann so weit bis zur Grasnarbe abgrasen, die Wurzeln herausschauen, dass Landstriche tatsächlich veröden können. Und ein Problem, was ein Hirte hat, ist, stellt euch vor, ihr würdet jetzt hier bei einem Münsterländer Bauer euch die Wiesen anschauen und feststellen, alles irgendwie so ganz grau und karg. Und vielleicht würdet ihr den Namen versuchen herauszufinden, der versteht nicht viel vom Bauersein, von der Landwirtschaft. Und hier steht, er leitet mich auf den Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Damit sagt David, der Hirte hat einen Ruf zu verlieren, dass es euch gut geht, dass es mir gut geht. Wenn er es nicht ständig dafür sorgt, dass die Schafe, die Weiden rotieren, auf neue Weiden entgegen ihrer Gewohnheiten geführt werden, dann werden sie nicht wachsen und das Land um sie herum auch nicht. Und nichts ist dem Hirten lieber, als allen zu zeigen, ich bin ein guter Hirte. Ich sorge für meine Schafe und für meine Weiden. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du das Gefühl hast, ich bin so ein Gewohnheitstier. Aber Jesus oder Gott ist immer wieder derjenige, der uns da versucht herauszufordern, uns entgegen unserer Gewohnheiten zu führen. Vielleicht sogar entgegen der Gewohnheiten, die sich in unserem Glauben eingeschlichen haben. Unserer Art, wie wir Gott begegnen, unserer Spiritualität. Uns auf neue Wege zu führen, weil Gott immer noch größer und noch weiter ist. Und ich hatte in den letzten Jahren immer wieder einige Gewohnheiten, wo Gott mir das gezeigt hat. Eine Sache war bei mir Medienkonsum. Ja? Ich habe mittlerweile die Entscheidung getroffen, dass ich, weil ich merke, dass mich das beeinflusst, mit welchen Medien mich aussetze und wie viel Zeit ich damit verbringe, dass Gott mir irgendwann gesagt hat, das ist eine Gewohnheit, ich möchte dich auf eine neue Weide führen. Und ich habe dann für mich versucht, einige Regeln festzulegen, um das zu limitieren. Ein Beispiel, aber was auch immer die Gewohnheiten sind, die sich in deinem Leben eingeschlichen haben, Gott will daran arbeiten. Er hat einen Ruf zu verlieren, damit es dir gut geht. Er leitet dich auf neuen Pfaden. Jetzt kommt so ein Bruch in dem Psalm. Und zwar vielleicht auch der Teil, den wir gerne nicht so oft lesen. Aber genauso, wie es vorher darum geht, er ist mein Hirte, wird dieser Psalm plötzlich sehr persönlich. Denn plötzlich spricht das Schaf den Hirten mit Du an. Auch wenn ich wandere im finsteren Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und wenn ihr euch das Jahr eines Schafes anguckt, ist das ziemlich besonders und auch sehr, sehr normal, dass ein Schaf plötzlich hier in das Du wechselt. Denn im Sommer, vorher im Frühjahr, waren die Schafe auf den Weiden um die Gehöfte des Hirten herum, beginnt eine neue Phase, nämlich die Wanderzeit, in der die Schafe von den Hirten in Palästina auf die Bergwiesen geführt werden. Da, wo es auch bei Hitze noch Gras gibt und gutes Gras gibt. Und so beginnt eine Zeit im Jahr für das Schaf, in der das Schaf sehr, sehr eng mit dem Hirten zusammenlebt. Der Hirte ist den ganzen Sommer über mit den Schafen dort oben, wohnt bei den Schafen und die Beziehung wechselt in eine sehr, sehr persönliche, ins Du. Und es fängt so an, dass hier gesagt wird, und ob ich auch wandere im finsteren Tal des Todes oder durch das finstere Tal, so muss es eigentlich heißen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, der einzige Weg auf einen Berg führt durch ein Tal. Es klingt so platt, wie es ist, aber so wahr ist es auch. Und so ist es auch für Schafe, ja? Also der einzige Weg für eine große Schafherde auf einen Berg ist erstmal durch ein Tal. Grate sind viel zu ausgesetzt, deshalb versucht man den Weg durch das Tal sich zu bahnen, damit man oben irgendwann auf diesen Höhen ankommt. Und natürlich sind diese Höhen für Schafe oder diese Täler, durch die die Schafe eben nach oben ziehen ins Hochland, relativ gefährlich. Es gibt dort viele zerklüftete Regionen, vielleicht Schluchten. Es gibt auch eben Tiere, die dort sich verstecken können, Raubtiere, Berglöwen, was auch immer dort begegnen kann. Und dann ist die Frage, ist das nicht gefährlich? Aber das ist nicht der Fokus dieses Verses. Der Fokus dieses Verses ist, auch wenn ich dort wandere, und nicht auch falls, sondern auch wenn, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Warum fürchtet sich das Schaf nicht? Das hängt mit zwei Dingen zusammen. Mit den Ausrüstungsgegenständen des Hirten. Hier heißt es, der Hirte nimmt einen Stecken und einen Stab. Ich habe früher immer gedacht, das wäre das Gleiche. Ja? Ist es nicht. Und zwar in Palästina oder auch in vielen nahöstlichen Regionen haben Hirten immer zwei Ausrüstungsgegenstände, so einfache Hirten. Einen Stecken, das ist wie so eine kleine Keule, so ein Knüppel, den sie sich geschnitzt haben mit sehr, sehr viel Mühe und Aufwand, der perfekt in ihre Hand passt, und einen Hirtenstab. Das kennt man, diesen langen gebogenen Stab, heute auch noch bei Bischöfen zu sehen, den Hirtenstab. Und diese beiden haben folgende Funktion. Hirten in Palästina haben diesen Knüppel, um Feinde abzuwehren. Und wenn man das beobachtet, gibt es heute sogar noch solche Hirtenwettkämpfe, wo Hirten mit diesem quasi wie so Wettkämpfe, Wurfwettkämpfe durchführen, um wer am meisten damit trifft. Und die sind unheimlich präzise darin und sie üben Stunden über Stunden, diesen Knüppel weit und sehr, sehr hart und präzise zu werfen. Zum Beispiel, um Raubtiere abzuwehren, die sich der Schafherde nähern. Oder auch, wenn ein Schaf mal ausbüchsen will, den Knüppel davor zu werfen, sodass das Schaf wieder umkehrt. Das heißt, dieser Knüppel dient zum Schutz und vielleicht auch zur Zurechtweisung. Und dann haben wir den Stab. Der steht für Leitung und Hilfe. Der Stab ist für drei Dinge da. Ersten, abgesehen davon, dass sich der Hirte vielleicht darauf stützen darf, wenn die Lämmer geboren werden, dann ist es dem Hirten eigentlich untersagt, die Lämmer anzufassen, weil die Mutterschafe die dann nicht mehr annehmen, wegen des Geruchs. Deshalb nutzen sie diesen gebogenen Hirtenstab, um die Schafe, um die Lämmer aufzurichten und neben die Schafe zu stellen. Und gleichzeitig, als zweiter Punkt, das ist das Wichtigste, für Leitung. Der Hirtenstab wird dafür eingesetzt, um dann um den Schafen zu zeigen, wo sie hergehen müssen. Er nimmt also die Spitze und drückt sie so sacht neben die Flanke der Schafe und zeigt ihnen, jetzt nach rechts, jetzt nach links, hier gehen wir lang. Und das Schaf fühlt sich dadurch sicher. Und das Dritte, was der Hirte damit macht, ist tatsächlich mit den Schafen Händchen zu halten. Dazu lese ich euch eine ganz kurze Stelle wieder vor. Und zwar schreibt Philipp Keller da Folgendes. Der Stab wird auch benutzt, um die Schafe zu leiten. Immer wieder habe ich gesehen, wie der Hirte seinen Stab dazu benutzte, um die Schafe behutsam auf neue Pfade, durch ein Tor oder durch schwierige Wege zu leiten. Er benutzt seinen Stab nie, um ein Tier zu schlagen. Vielmehr drückt er mit der Spitze seines langen Stabes behutsam gegen die Flanke des Tieres und durch den Druck leitet er es genau dahin, wo er es haben möchte. So weiß das Schaf genau, wenn es im Begriff steht, vom richtigen Weg abzukommen. Oft habe ich mit Ergriffenheit beobachtet, wie ein Hirte seinen Stab gegen die Flanke eines von ihm besonders geliebten Tieres drückt, nur um mit ihm Kontakt zu haben. Es ist so, als gingen die beiden sozusagen Hand in Hand. Das Schaf freute sich offensichtlich über diese besondere Aufmerksamkeit des Hirten, die ihm vom Hirten zuteil wird, und genießt dieses persönliche Verhältnis zu ihm. Die liebevolle Behandlung bedeutet für das Schaf eine besondere Ermutigung. Dein Stab tröstet mich. Ich möchte dir heute diese Frage stellen. Ist das der allererste Gedanke, den du hast, wenn du an deinen Hirten denkst, dass du mit Jesus Händchen hältst? Ist das deine Vorstellung, dein allererstes Bild, was du von Gott und deiner Beziehung zu Gott hast, was du in deinem Leben erlebst, so ein intimes, persönliches Verhältnis? Oder ist es nur, und ich sage jetzt nur in Anführungszeichen, der Gott, der uns errettet hat und uns einen Platz im Himmel besorgt? Der Gott, der aufpasst, dass wir auf den richtigen Pfaden wandeln und das Richtige tun? Oder ist es ein Hirte, der so intim, so persönlich mit dir zu tun hat, dass er der Liebhaber deiner Seele ist, der jeden Tag mit dir Händchen hält? Setzt du dich dem aus? Bist du bereit, so einem Hirten zu gehorchen und so einen Hirten kennenzulernen? Oder überwiegt für dich das Bild des Hirten, der mit dem Stab vielleicht dich herumkommandiert, vielleicht dich schlägt? Hier nochmal der Einschub vom Hirten. Gott schlägt mit seinem Stab nicht. Gott leitet. Und er streckt sich nach deiner Seele aus und tröstet dich. Wir sind oben angekommen im Psalm. Denn hier schreibt David Folgendes. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Es ist Hochsommer geworden im Bild des Schafes. Und der Tisch, ich habe mich früher immer gefragt, warum bricht jetzt dieses Bild hier und warum steht jetzt hier mitten bei einem Schaf vor dem ein Tisch? Vielleicht geht es euch ähnlich, aber das fällt nicht aus dem Bild, sondern Tisch ist hiermit gemeint das Wort für Hochebene. Denn vielleicht spricht jemand von euch Spanisch, Mesa, Hochebene, das Wort Tisch, ja, also so eine Hochlandschaft oben ist das gleiche, eine grüne Ebene oben. Und genauso gibt es im Hebräischen ein Wort, was ähnlich klingt und auch Hochebene bedeutet. Oder in vielen anderen Sprachen ebenfalls, heißt Tisch Hochebene. Und wenn das Schaf jetzt oben angekommen ist auf dieser Weide, dann steht hier, du bereitest einen Tisch. Und Philipp Keller beschreibt das ziemlich passend, dass er sagt, dieser Tisch muss gedeckt vorbereitet werden. Denn wenn die Schafe dort oben ankommen oder auch schon vorher, dort wachsen sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die den Schafen nicht gut tun. Giftpflanzen, die ausgerissen werden. Er berichtet zum Beispiel, dieser Schafhirte hier, dass sie stundenlang, tagelang vorher tausende von Pflanzen ausreißen mussten aus dieser Weide, damit die Schafe dort sich nicht vergiften. Oder die Bewässerungskanäle müssen wieder angelegt werden. Es müsste geguckt werden, ob dort irgendwelche wilden Tiere vor, eben zu Hause sind und man muss Schutzhütten einrichten. All das tut der Hirte, damit das Schaf dort oben grasen kann. Und das Schaf freut sich nun, oben zu sein. Interessant aber, dass hier ein kleiner Zusatz ist, angesichts meiner Feinde, in der Gegenwart meiner Feinde. Ich hätte den Psalm, wenn ich ihn geschrieben hätte, glaube ich, anders gebetet. Ich hätte geschrieben, du bereitest mir einen Tisch in Abwesenheit meiner Feinde. Und es ist so interessant, dass David das hier nicht schreibt. Er hat es anscheinend anders erlebt. Denn, dass der Hirte anwesend ist und für es sorgt, heißt, dass es in Ordnung ist, dass diese Dinge da sind. Giftpflanzen, vielleicht wilde Tiere, Hitze, was auch immer die Feinde des Schafes dort sind, der Hirte sorgt vor und das Schaf darf, dem Schaf geht es gut beim Hirten, obwohl diese Dinge präsent sind in seinem Leben. Ich hätte gerne ganz oft dieses Gebet, Gott, nimm das weg, nimm das weg. Aber vielleicht geht es hier gar nicht so sehr darum, alles wegzunehmen, sondern darum, dass Gott trotzdem in diesen Dingen für dich sorgt und dir reich den Tisch deckt. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Wir sind fast am Ende des Psalms angekommen, bevor das Tier gleich wieder nach Hause geht. Aber hier steht, du salbst mein Haupt mit Öl. Was genau kann damit gemeint sein? Und in der Hochsommerzeit ist das Problem, dass dort sehr, sehr viele Insekten sich vermehren, wenn es heiß ist. Denn Hochsommerzeit ist Fliegenzeit. Und Schafe haben folgendes Problem. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr auf der Weide so Kühe seht und die Schwärme von Fliegen sind dabei. Es sind tausende, Millionen von Moskitos, die dort rumschwirren. Und diese setzen sich ganz, ganz schnell in die Nasen der Schafe und legen dort ihre Eier. Und es ist relativ eklig, wenn man sich das vorstellt, dass sie dort Larven legen und dann in das Gehirn kriechen und sich dort durchfressen. Das heißt, die Schafe fangen an, verrückt zu werden. Es tut ihnen weh im Kopf und sie versuchen irgendwie diese Schmerzen im Kopf loszuwerden. Sie reiben ihren Kopf an Steinen, an Bäumen, sie schlagen die dagegen. Manche Schafe werden so verrückt, dass sie sich einfach über eine Klippe stürzen, nur um dieses Gefühl loszuwerden. Und der Hirte hat eine kleine, man könnte sagen, eine kleine Medizin dafür, um das nämlich dann zu vermeiden. Und zwar schreibt Philipp Keller folgendes. Nur die schärfste Aufmerksamkeit, die genaue Beobachtung der Herde kann den Hirten vor der Fliegenplage schützen. Und die Herde. Bei den ersten Anzeichen dafür, dass die Herde mit Fliegen befallen ist, muss er die Köpfe der Tiere mit einem Gegenmittel einreiben. Ich habe zum Beispiel, sagt er, immer ein Hausmittel bevorzugt, das aus Leinöl, Schwefel und Teer zusammengesetzt war. Damit habe ich den Schafen die Nase und den Kopf eingerieben, um sie vor Nasenfliegen zu schützen. Und welch eine Verwandlung ruft diese Behandlung bei den Schafen hervor. Kaum hatte ich die Salbe aufgetragen, zeigte sich augenblicklich ein Wandel in ihrem Verhalten. Ärger, Raserei, Reizbarkeit, Ruhelosigkeit waren wie weggeblasen. Die Schafe begannen wieder ruhig zu fressen und legten sich zufrieden ins Gras. Und ich glaube, so wie es bei den Schafen ist, muss es auch bei uns sein. Ich weiß nicht, welche Gedanken, welche, die sich in deinen Kopf gebohrt haben in den letzten Wochen, dich immer wieder reizbar, unruhig, unzufrieden machen. Und wir brauchen immer wieder den Heiligen Geist, der dort wie so eine Salbe in unser Leben, in unsere Gedanken kommt, dem wir uns öffnen müssen, um zu fragen, Gott, schenk du mir deine Ruhe, deinen Frieden. Ich brauche dein Gegenmittel. Salb mir mein Haupt mit Öl. Und das ist keine einmalige Sache. Es ist nicht so, dass wenn wir uns einmal entschieden haben zu sagen, jetzt haben wir den Heiligen Geist und fertig, jetzt gehe ich meinen Weg, sondern diese Einladung zu sagen, hilf mir her, ich brauche jetzt ganz nochmal neu die Salbe deines Heiligen Geistes, um meinen Gedanken ruhig zu machen, meine Gedanken zu reinigen, die bohrenden Dinge unseres Alltags davon, von dieser Plage loszuwerden. Und bei jeder Anwendung entfaltet dieses Mittel, der Heilige Geist, dem wir uns öffnen, seine Wirkung, der unser Herz tröstet, unser Gemüt, wenn wir vielleicht vor Angriffen von irgendwelchen Quälgeistern eben geschützt werden wollen. Und deshalb sagt Jesus das auch so oft, wie viel mehr will ich denen den Heiligen Geist geben, die mich darum bitten? Lass es dein tägliches Gebet werden. Einen ganzen kurzen Satz noch zum Becher, der überfließt. Das Schaf ist anscheinend ziemlich zufrieden, denn hier ist ein Becher, der randvoll ist. Das Schaf sagt jetzt am Ende des Psalmes, es geht mir so gut, dass ich alles habe, was ich brauche, sogar in Fülle, im Überfluss, so wie Jesus das schreibt. Ich will euch geben Leben im Überfluss. Und wenn ich das so sehe, muss ich sagen, fällt mir folgende Parallele auf. Wenn wir diesen Becher trinken dürfen, dann auch, weil Jesus einen Becher für uns getrunken hat, der auch überrandvoll war, aber mit Leid. Der gesagt hat, ich bin bereit, all diese Not, all diese Last des Hirten, all diese Arbeit des Hirten auf mich zu nehmen, alles zu geben, dass es dir gut geht, dass dein Becherrand randvoll ist und du mehr mir Leben in Fülle findest. Ihr habt gut durchgehalten, wir sind am Ende angekommen. Das Schaf zieht nach seiner Reise so ein kleines Fazit. Nur Güte und Barmherzigkeit oder nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Stellt euch vor, kehre zurück ist auch da wieder ein ganz normales Bild am Ende des Hochsommers, wenn es Herbst wird, wenn die Winterstürme kommen, werden die Schafe wieder heruntergeführt von der Weide und kehren ins Gehöft des Hauses des Herrn ein sozusagen oder des Hirten. Und im Winter zieht das Schaf jetzt Fazit, was es in seinem Jahr erlebt hat. Vielleicht trifft es die alten Gefährten vom Zaun wieder und erzählt denen, was so alles dort oben passiert ist. Und dann sagt es, nur Güte und Gnade sind mir gefolgt und werden mir folgen. Egal, auch wenn ich nächstes Jahr wieder rausgehe mit meinem Hirten, nur Güte und Gnade, mein ganzes Leben lang. Und es erzählt ihnen stolz von der Reise. Und was für eine schöne Einladung ist das, zu wissen, dass Gott, so wie er die Jahreszeiten gemacht hat, auch uns jedes Jahr oder jede Saison, jede Zeit neu wieder hochführt. Auf neue Weiden mit ihm, wo wir tiefe Gemeinschaft mit ihm erleben, tiefes Durchtragen und er danach wieder ins Haus unseres Vaters zurückkehren dürfen. Und Haus des Vaters ist auch ein besonderer Ausdruck. Das bedeutet, dass hier geschrieben wird, dass der Hirte das Schaf in seinen Wohnraum mitnimmt. Wie ein Haustier, könnte man sagen. Es gibt auch in der Bibel einige Berichte von Schafen, die wie bei ihren Besitzern wie zu Hause gewohnt haben, wie kleine Haustiere. Und wo unheimlich viel Würde drin steckt. Nicht der Stall irgendwo, sondern wirklich, ich wohne im Hause meines Vaters, meines Hirten. Und ich lade dich ein, dieses Bild mit nach Hause zu nehmen und zu sagen, ich darf immer wieder, jeden Tag, jede Saison, jedes Jahr, jede Phase meines Lebens ins Haus meines Vaters zurückkehren. Ich wohne bei Gott. Und ich vertraue darauf, dass nur Güte und Gnade mir folgen werden. Nichts anderes. Wir sind am Ende angekommen. Und ich glaube, damit das bei uns Realität wird, müssen wir das wirklich zu unserem Gebet machen. Wir müssen immer wieder bitten, Herr, sei du mein Hirte. Ich bin bereit, dass nichts anderes, sondern du mein Hirte wirst. Und deshalb habe ich die Einladung, ich würde es gerne über euch nochmal beten, diesen Psalm und euch diesen Segen zusprechen, der da drin steckt. Und ich lade euch ein, eine Zeit lang habe ich diesen Psalm jeden Tag für mich gebetet und den versucht, über mich zu sprechen, weil es mir so schwer fällt, im Alltag auch darauf zu vertrauen oft. Und ich lade euch ein, das zu eurem Gebet zu machen. Es ist nicht zu einem kitschigen Gedicht, das ihr mit euch in der Tasche herumtragt, sondern zu entdecken, dass da Lebensrealität steckt. Und deshalb, wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne dazu aufstehen und ich spreche euch diesen Psalm nochmal als Segen zu. Der Herr sei dein Hirte und dir wird nichts mangeln. Er lässt dich sich hinlegen auf grünen Auen. Er arbeitet dafür, dass es dir gut geht und dir wird nichts mangeln. Er erquickt deine Seele. Er stellt dich immer wieder auf die Füße, damit es dir gut geht. Er leitet dich auf den Pfaden der Gerechtigkeit. entgegen deiner Gewohnheiten, denn sein Ruf als Hirte hängt davon ab, dass du gesegnet wirst. Und auch wenn du durch das Tal des Todes wanderst, fürchte kein Unheil, denn der Herr, dein Hirte, ist bei dir. Sein Stecken, sein Stab, sie trösten dich. Er deckt dir den Tisch, selbst im Angesicht, in der Gegenwart deiner Feinde. Er salbt dir dein Haupt mit Öl, mit dem Heiligen Geist, und dein Becher wird überfließen, sodass du jedes Mal, wenn du zurückblickst, sagen wirst: Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, alle Tage meines Lebens. Und ich darf jedes Mal zurückkehren ins Haus meines Herrn für immer. Amen.